Ich möchte trotzdem mit Gebet anfangen. Jesus, ich gebe jetzt einfach alles ab, die Technik, uns selbst, unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du redest. Ich danke dir für dein Wort. Denn dein Wort ist Leben. Dein Wort bewirkt etwas. Dafür danke ich dir. Amen. Lasst euch, ich komme gleich zu dem Bild. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich gehe samstags normalerweise einkaufen, bin dann so in der Metzgerei und du kommst so rein und es ist so eine längere Schlange da. Ne? Du reißt dich ein in die Schlange, kennt ihr vielleicht auch aus anderen Situationen. Und eine Person, die hinter dir reingekommen ist, also nach dir und hinter dir in der Schlange steht, wird plötzlich vor dir bedient. Ist doch ungeheuerlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mich regt sowas auf, ne? Da gibt's, du stehst in der Schlange und andere, ja, werden plötzlich bevorzugt. Kennt ihr diese Situation? Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Es gibt viele andere Situationen, die wir jetzt aufzählen könnten, wo du plötzlich merkst, irgendwie, es geht an dir vorbei. Ja, du hast dich bemüht, du stehst an deinem richtigen Ort, im richtigen Fleck, zur richtigen Zeit, Öffnungszeit hat gestimmt. Ich war sogar in der Metzgerei, nicht in der Bäckerei und habe Wurst bestellt. Ich habe es zwar auch schon versucht, weil ich zu faul war, dann zur Bäckerei zu laufen, aber hat nicht funktioniert. Es ist immer die Frage, wünschen Sie noch was? Ne? Habe ich mir was gewünscht? Das funktioniert nicht immer. Ne? Ja, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und man geht an dir vorüber. Man geht an dir vorbei. Ne? Interessant ist die Einleitung, das, was ich auf dem Herzen habe, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat, hat Uwe schon ein bisschen vorweggenommen. Gott geht nicht an dir vorbei. Jesus geht nicht an dir vorbei. Jesus sieht dich. Ne? Ich habe lange gerungen, welchen Titel ich wählen sollte. Ich habe jetzt den Titel gewählt, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, erweckt, was in dir steckt. Ich laufe als morgens an den Feldern vorbei und da ist so eine, sieht man so ganz junge Pflänzchen. So ähnlich wie hier. Und mir kam so ins Herz, Gott passt auf dich auf. Du bist auch so ein junges Pflänzchen. In dem Falle sind es Tomaten, wer hätte es gedacht. Ah, sind Paprika. Ach! Wieder alles. Nehmen wir an, es wären Tomaten. Sonst müsste ich jetzt das Hintergrundbild wechseln. Ich wollte eigentlich eine Steigerung haben. Ne? Die Veredelung der Tomate wäre dann Heinz Ketchup. Mit der ganz klaren Aussage, Gott passt auf dich auf als Pflänzchen und er sorgt dafür, dass du Frucht bringst. Und ich möchte mit euch einen Text betrachten, also falls meine Hand zittern sollte, ich habe gestern mit der Sense gemäht, ich habe ein bisschen, es ist nichts Krankhaftes, es ist einfach nur gezerrte Muskulatur eines Büromenschen, der körperliche Arbeit verrichtet hat. Ich möchte mit uns was betrachten, eine Geschichte, eine wahre Begebenheit von jemand, den ich sehr mag, weil die Bibel, man könnte fast sagen, gnadenlos ehrlich über dieses Leben berichtet. Und das baut mich dann auf, insbesondere wenn man sieht, was für Fehler auch Gottesmänner machen können. Und diese Person war auch total übergangen worden. Ne? Man hat diese Person nicht für ernst genommen, nicht für voll genommen. Ich kenne solche Situationen, wo du wirst nicht ernst genommen, du wirst nicht voll genommen. Man legt nicht Wert auf deine Meinung. Du kannst dich noch so anstrengen. Oder du hast auch sonst das Gefühl, irgendwie, das Leben zieht an mir vorbei. Und heute sagt Jesus zu dir, ich sehe dich, ne? Ich sehe deine Situation, ich gehe nicht an dir vorbei. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen. Jetzt schauen wir, ob er mit dem klarkommt. Aus dem 1. Samuel 16, ich werde es einfach vorlesen. Steht im 1. Samuel 16. Da geht es um Samuel. Samuel hat lange getrauert und Gott hat ihm neuen Auftrag gesandt. Samuel war der Mann Gottes schlechthin. Wenn Samuel dich angeguckt hat und hat so gemacht, war es gut, ne? Er kam oft auch, um Gerichtsbotschaften zu verbreiten. Und als er in das Dörfchen kam, hatten die Leute Schiss. Die hatten Angst. Was bedeutet das, Samuel, wenn du da bist? Heißt es was Schlechtes? Und er hat sich quasi bei Isa eingeladen oder war bei Isa eingeladen. Und es ging darum, wirklich den neuen König auszusuchen, eine Berufung auszusprechen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Shows anschaut, ne? DSDS oder sowas. Da gibt es ja auch so ein Casting, ne? Da wird genau aussortiert, genau ausgesucht, ne? Und so weiter. Und so ähnlich war das hier auch, ne? Ich lese mal vor ab Vers 4, ne? Beziehungsweise, ich lese noch Vers 3, weil hier, ich habe nicht alles hier drauf, nur einen Auszug. Lade Isai dazu ein und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Ne? Ganz wichtig, werden wir nachher sehen, warum. Und Samuel war jemand, der hat gelernt, Gott zu hören. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Da war eine Riesenparty. Stellt euch das vor. Das ganze Dorf versammelt, alle waren da, oder fast alle. Als sie kam, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht das Herz an. Er kennt diese Stelle. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Interessant. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortet Isai. Mir so, na, ich muss überlegen. Man könnte auch sagen, der Geringste. Ach ja, da war ja noch was. Ne? Der Jüngste fehlt noch. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Ihr könnt euch vorstellen, das war nicht die Arbeit für den, sag ich mal, der am höchsten geschätzt war. Ne? Das war eher so die niedere Arbeit. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Ja? Stellt euch vor, das ist eine große Veranstaltung. Bürgermeister da. Ja, es geht darum, das Buffet zu eröffnen. Alle sind hungrig, ne? Der Magen knurrt, denkt, wann geht's endlich los? Du siehst die leckeren Häppchen. Und dann sagt er, wir können nicht anfangen, weil es fehlt jemand noch. Und auch dieser Satz ist mir irgendwie so hängen geblieben. Ich glaube, dass Gott auch zu dir sagt, einer fehlt noch, du fehlst noch. Du fehlst mir, ich werde ohne dich nicht anfangen. Gott wird ohne dich nicht anfangen. Ja, er sieht dich. Das ist so die Aussage. Jesus sieht dich und er möchte dein Potenzial entfalten. Das aus, na, das Bild ist weg, aus Paprikapflänzchen, Tomaten werden. Nee. Er möchte aus dir das machen, was er in dich hineingelegt hat. Ne? In jeden hat er was anderes reingelegt. Aber er möchte es entfalten und er sieht dich, ne? Er passt auf dich auf, dass du entwickelt wirst. Es geht wie bei David. David, ich glaube, ich habe gar nicht alles vorgelesen. David ist dann gesalbt worden von dem Samuel. Er kam, ne? Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis er auf der Party war. Er musste ja vom Feld oder. Und er hat ihn, Samuel hat ihn gesalbt inmitten seiner Brüder. Ja, inmitten der ganzen Versammlung. Hat sich Gott zu ihm gestellt. Und der Heilige Geist kam und blieb auf David. Das ist ganz wichtig. Damit fing ein neuer Weg an für David. Und wir wollen uns diesen Weg anschauen, weil er beispielhaft auch ist für uns. Auch mit dir möchte Jesus einen Weg gehen. Und wir wollen diesen Weg betrachten. Ihr habt so diesen Übertitel, ne? Gott weckt, was in dir steckt. Da gab es immer die Reklame mit dem Tiger im Tank. Es ist ein abenteuerlicher Weg. Es ist ein fortschreitender Weg. Klingt vielleicht ein bisschen technisch. Ein Weg, der vorwärts geht, ne? Der zum Ziel hinführt. Und letzten Endes, es ist der Weg des Lebens. Es gibt keinen anderen Weg. Wir wollen uns das mal betrachten. Warum Abenteuer des Glaubens? Ich könnte auch Vertrauen sagen. 1. Korinther 1, Vers 26 sagt: Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Jesus hat uns erwählt. Jesus hat dich erwählt. Und vielleicht denkst du, ich bin schwach, ich bin der Geringste, ich bin der Kleinste. Diese ganzen Ausreden hatten auch die ganzen Gottesmänner, wenn du liest. Ne? Mose, ich kann nicht reden. Wen gab es noch? Der Jeremia, ich bin zu jung. Ja. Mose hätte auch noch sagen können, ich bin ja eigentlich zu alt. Hat er vielleicht vergessen. Aber Jesus hat eine Berufung für dich. Er sieht dich, egal wie alt du bist, in welcher Situation. Und es gilt, dieses Abenteuer des Glaubens einzugehen. Und hier ist es wichtig, dass Jesus einen Weg mit dir hat. Dass er den Weg, den besten Weg hat. Wir sind immer versucht, uns treiben zu lassen. Und wenn du den Weg nicht mit Jesus gehst, werden dich andere Dinge antreiben. Entweder die Lust der Welt, die Vergnügung. Es ist ganz natürlich, ne? Du wirst dich irgendwo treiben lassen. Manche werden getrieben von Ängsten, müssen erfolgreich sein, wollen beliebt sein. All diese Dinge. Die Frage ist, was treibt dich an? Ja, es hat mal jemand so ein T-Shirt gemacht. Ich bin ein Narr Christi. Wessen Narr bist du? Die Frage ist, welchem Herrn du dienst. Ne? Und Jesus, der Weg mit Jesus, der wird dich frei machen. Ich möchte uns hier einladen, diesen Weg des Vertrauens zu gehen, einzuschlagen. Und hier ganz wichtig, nochmal dieser Vers, ja, er wird nicht ohne dich anfangen. Du bist Gott wichtig. Er möchte dich hineinholen auf seinen Weg. Und oft ist es auch ein Weg, wo Jesus dir sagt, wer du bist. Vielleicht lässt du dir einreden von Menschen, wer du bist. Oder von Umständen oder von dem, was dich geprägt hat. Aber entdecke, wer du wirklich bist in Jesus. Das ist auch ein Prozess der Selbstwerdung, wo dein Ich rauskommt. Wo du weißt, wer du bist. Und ich habe diesen Prozess schon durchlaufen. Noch nicht vollständig. Ich bin immer noch dabei. Ich bin immer noch ein Jünger. Aber ich habe gemerkt, wie aus jemand, der Angst hatte, auch Angst vor Menschen, jemand geworden ist, der keine Angst mehr hatte, weil Jesus ihn verändert hat. Das habe ich an mir gemerkt und auch an anderen Leuten, die in meinem Umfeld sind. Jesus wird dich in diesem Prozess verändern. Du wirst stark werden. Lass dich nicht täuschen oder blenden. Lass dir von Jesus sagen, wer du bist. Deine Identität liegt in Jesus. Egal, welche Kämpfe du verloren hast, wo du gelust hast, ne? Versagt oder welche, es spielt keine Rolle. Jesus holt dich ab, wo du stehst. Es ist dieses Vertrauen. Und es ist ein Abenteuer zu zweit, habe ich geschrieben. Oder eigentlich, man würde jetzt hier sagen, ein Abenteuer auch mit der Gemeinde, mit Freunden, mit den Wegbegleitern. Was heißt es? Du bist nicht alleine. Jesus, hier in diesem alttestamentlichen, sehen wir, der Heilige Geist kam auf David und wich nicht von ihm. Wir haben auch diese Weisung, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist Jesus bei dir alle Tage, ne, bis an der Weltende. Das sagt sich jetzt so einfach, ne? So locker, leicht, flockig. Wenn du wirklich richtig so in der S-Punkt bist, dann ist es wichtig, dass das von da nach da kommt. Und das wünsche ich uns, dass wir in diesen schwierigen Phasen wirklich im Herzen wissen oder mit dem Herzen sehen, dass Jesus da ist, uns durchträgt, uns durchbringt. Dass ich mit dem Herzen weiß, ne? Dieses Wissen, diese Erkenntnis, wie es oft in der Bibel steht, hat nichts mit dem Verstand zu tun, weil es ist das gleiche Wort, was für Sex zwischen Mann und Frau verwendet wird, ne? Für diese intime Beziehung. Ja? Du spürst Jesus, du fühlst ihn, du weißt, dass er da ist, dass er mit dir geht. Und Jesus sieht das Herz an. Ne? Wir müssen auch hier lernen, auch mit dem Blick Gottes zu sehen. Ne? Samuel hatte auch sich korrigieren lassen müssen. Mein Gott sei Dank, weil wir haben hier einen schönen Vers, der auch zur Jahreslosung wurde. Ne? Gott sieht das Herz an. Er sieht dein Herz an. Umgekehrt, wir sollen auch mit den Augen Gottes sehen und nicht menschlich, wenn wir uns gegenseitig betrachten. Jesus sieht dich, ne, und deine Situation. Er ist ein treuer Freund. Er wird nicht von dir weichen. Und es ist auch ein Abenteuer mit Verheißung. Was bedeutet das? Das ist die Verheißung, dass er dich ans Ziel bringt. Ja, wenn du an die kleinen Pflänzchen denkst, mir so seine Pflanzung, es gibt ja diesen Psalm, wo es heißt, wir sind die Pflanzung des Herrn. Er wird dafür sorgen, dass du zur Frucht kommst, dass du in deine Bestimmung kommst, dass du ans Ziel kommst. Gott achtet auf dich. Und ich finde es manchmal schon interessant, wenn du so durchläufst und siehst so die kleinen Pflänzchen und weiß ich, Monate später ist es riesen Mais geworden, undurchdringlich. Es ist auch ein Weg der Veränderung für dich. Aber es ist ein guter Weg. Manchmal gibt es auch vielleicht diese Wachstumsschmerzen oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es verändert, aber es verändert zum Guten. Und ich möchte hier auch noch sagen, die Gemeinde braucht auch solche Leute wie diesen Samuel, der mit Gottes Augen sieht, der die Vergessenen, die Einsamen, die vielleicht sonst verachtet sind, wahrnimmt und sich um sie kümmert, der mit Gottes Augen sieht. In diesem Sinne wollen wir auch von Samuel lernen, dass wir die sehen, die vergessen sind, nicht bei Gott, aber bei Menschen. Ja, der Mensch sieht, was für Augen ist. Ich kann mich noch gut an meine Zeit im Zivildienst erinnern. Ich habe alle Jobs dort gemacht. Ich war Mädchen für alles, sagt man. Oder Zivi für alles. Von Küche hat mir Spaß gemacht. Heimleitervertretung, hausmeisterliche Tätigkeit. Es war interessant zu sehen, habe ich den Heimleiter vertreten, hatte, sag ich mal, etwas andere Kleidung an, den Empfang gemacht. Sind mir die Leute anders begegnet, als wenn ich dann in so einem blauen Anton rumgelaufen bin, Schraubenzieher in der Hintertasche, vielleicht dreckige Finger. Kleider machen Leute. Ne? Das ist tatsächlich so. Ich bin derselbe Mensch gewesen. Wir müssen lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Uns selbst und den anderen. Es ist ein fortschreitender Weg. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt Wachstum. Ja, es geht vorwärts. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Manchmal gibt es auch so Zeiten, wo man, wir hatten letzte Woche, ne, diesen Frosttag oder diese zwei Frosttage, da haben wir die Tomaten und alles wieder reingeholt. Es gibt so Tage, wo Gott einfach aufpasst und uns in Sicherheit bringt. Vielleicht ist es manchmal dran, auch als Phase, wo Gott dich vielleicht rausnimmt oder so eine Ruhephase nimmt oder wegparkt. Beispiel ist der Paulus, ne? Oder Saulus. Saulus hatte auch so eine Parkphase. Saulus hatte ein traumatisches Bekehrungserlebnis. Und er war so Feuer und Flamme, dass er diese ganze Stadt verrückt gemacht hat. Er war noch nicht, denke ich, charakterlich so gereift in vielen Dingen. Von Verstand her ja. Der hat allen bewiesen, den Juden vor allem, dass Jesus der Christus ist. Und er hat so viel Unruhe reingebracht, dass sie den erstmal wegparken mussten. Ne? Der durfte auf die Insel Tarsus. Und er hatte auch so einen Freund, den Barnabas, Sohn des Trostes, der sich um ihn gekümmert hat. Und ich weiß nicht, was er alles gelernt hat auf dieser Insel Tarsus. Aber es war, eine gute Zeit für ihn, wo er vielleicht zur Ruhe gekommen ist, sich die Dinge gesetzt hat. Und irgendwann war wieder der Zeitpunkt da und der Barnabas hat ihn wieder geholt, ne, von der Insel Tarsus. Und dann fängt eigentlich die Geschichte mit dem Paulus an, so wie wir ihn kennen. Ja, dieser Megamann Gottes. Wir brauchen manchmal solche Phasen, wo wir weggeparkt sind. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Phasen in deinem Leben, wo Gott was tut, wo Stabilität reinkommt, Reife reinkommt. Wo einfach Dinge verfestigt werden in der Beziehung, im Charakter. Wenn du in so einer Phase bist, dann sei nicht traurig. Gott holt dich wieder ab. Es gibt solche Barnabasse, die er schickt oder schickt, hol dich selbst, er holt dich da wieder raus. Gott parkt dich nicht weg. Ne? So. Bei uns im Geschäft gibt es oft solche Machtkämpfe. Wird natürlich nicht so genannt, ist klar. Und du weißt dann genau, jetzt haben sie den abgesägt und weggeparkt. Ne? So, jetzt sag mal Frühstücksdirektor, ist so der umgangssprachliche Ausdruck. Ne? Die sind entmachtet worden und hat man aufs Abstellgleis geschoben. Bei Gott gibt es kein Abstellgleis. Ja, vielleicht wollen dich Menschen abschieben, aber Gott nicht. Gott möchte, dass du dich entwickelst. Manchmal entwickelst du dich erst weiter, wenn er dich so in Sicherheit bringen kann. Vielleicht auch vor dir selbst. Und der Herr ist es, der Jesus erhöht und erniedrigt. Ne? Überlass Jesus dein Weiterkommen. Das ist mir auch noch wichtig hier zu sagen. Der David hat es gelernt, jeden Job wahrzunehmen. Er hat so ziemlich alles auf der Skala gemacht. Ne? Schafe hüten, Riesen erschlagen, König sein, Ehebruch. Gut, das ist jetzt nicht ein Job Gottes, aber er hat auf der Skala alle, von dem Negativen bis Guten, eigentlich alles durchgemacht. Ne? Er war sich für nichts zu schade. Und wir dürfen auch, wie der David, froh sein, wenn immer Gott uns hinstellt. Vielleicht fängt deine Berufung auch mit Schafehüten an, bevor der Riese drankommt. Bei David war es existenziell. Das ist so eine meiner Lieblingsstellen, wo David dem Riesen entgegentritt. Ne? Mit was? Mit den Waffen, mit denen er gelernt hatte, umzugehen. Das war eine Steinschleuder. Vielleicht sein Hirtenstab. Ne? Und er sagt, ne, ich habe schon den Bären erschlagen und so weiter, den Löwen. Er hatte schon gelernt mit seinen Waffen, mit dem, was er konnte. Und das hat ausgereicht für die nächste Stufe, ne, für den Riesen. Wo immer Gott dich jetzt reinstellt, es ist wichtig, diese Lernphase durchzumachen, weil es dir für den nächsten Schritt helfen wird. Du wirst wahrscheinlich das Werkzeug in die Hand bekommen, das du für die Riesen in dem nächsten Step brauchen wirst. Lass uns treu sein, wo wir stehen. Lass uns drin bleiben, wo Gott uns hineingesetzt hat. Gott möchte, dass wir vor allem charakterlich wachsen. Er möchte, dass wir reif werden, dass diese Liebe sich entfalten kann. Wir werden auch emotional wachsen, wir werden auch geistig wachsen. Ja. David hat es gelernt, die Dinge Gott zu überlassen. Und ich staune an David. Ja, der Saul hat ja übel dem David mitgespielt. Der war neidisch auf ihn, wollte ihn umbringen lassen. Also die jungen Mädels haben gesungen, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10 mal 1000. Das war so ein Stich ins Herz von dem Saul. Er ist eifersüchtig geworden. Und er hat David hin und her gejagt. Und als David es in der Hand hatte, Saul zu töten, es gab, glaube ich, mehrere solche Situationen, hat er gesagt, ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Oder mit anderen Worten, Gott kämpft für mich. Gott sorgt für mich. Gott bringt mich hervor. Lass uns daran lernen, Gott erhöht und erniedrigt. Er wird für dich streiten. Er wird deine Feinde aus dem Weg räumen. Und es gibt bei diesem Weg, er geht auf ein Ziel hin. Ja? Nicht der Weg ist das Ziel. Wenn ich Leute in meinem Umfeld anschaue, die nicht gläubig sind, dann ist ein Ziel zum Beispiel Vergnügung, ne, Spaß haben, Fun haben. Wir leben auch in dieser Fun-Gesellschaft. Und da ist der Weg das Ziel. Es gibt aber nicht die wirkliche Befriedigung. Ne? Du rennst immer hinterher, dem nächsten Vergnügen, dem nächsten Spaß. Und sogar die Rolling Stones, ne, hat gemerkt, ne, I can't get no satisfaction. Ich kriege keine Befriedigung, so oft ich es versuche. Das ist die Welt. Ja, und man muss es betäuben mit den Dingen, die Spaß machen, mit was weiß ich, Partys, Diskos, irgendwas. Ne? Wenn wir bei Jesus sind, dann kommen wir wirklich in diesen Frieden hinein. Den Frieden, den nur Gott geben kann. Und es ist ein Weg, der zum Ziel hinführt. Und es ist auch ein Weg der Freude, da ist Dynamik da. Da ist, wo Gott wirkt, wo Gott dich weiterbringt, wo diese Freude sich auswirkt. Wenn wir die Psalmen durchgehen, was hat uns David hier oder der Heilige Geist für ein tolles Vermächtnis hinterlassen? Und wir sehen bei David einen Mann, der in dieser Freude gelebt hat, ja, in diesem, und das noch im alten Bund. Lass uns wirklich so wie David diesen Weg gehen, uns führen lassen, uns leiten lassen. Und es ist ein Weg, der Spaß macht. Ich weiß nicht, wie viele Predigten gehört habe, dass Christsein Spaß macht. Ich mag solche Predigten. Christsein macht Spaß. Vielleicht nicht immer. Es gibt ja den blöden Spruch, wer kann schon immer Spaß vertragen. Weil letztendlich selbst in den Bedrängnissituationen, und ich weiß auch, von was ich rede, wird Gott uns durchbringen. Und auch in den bösen Zeiten wird er Freude schenken. Ich habe das in manchen Situationen erlebt, wo auf der einen Seite diese Bedrängnis, der Druck, der Stress extrem war. Auf der anderen Seite, wie Gott gehandelt hat, gewirkt hat und Freude geschenkt hat. Das ist so ein ganz seltsames Gefühl. Du spürst diesen Druck, aber du spürst, dass Gott größer ist als alles drumherum und dir diese Freude schenkt. Lass dir diese Freude nicht rauben. Und der Feind schläft nicht. Und ne, Johannes 10,10, mein Lieblingsvers, gibt es da noch den A-Teil, den ich gern verschweige? Nein, nicht gern verschweige. Ich mag den B-Teil lieber, aber den A-Teil müsst ihr auch wissen. Wisst ihr den A-Teil? Was der Feind kann seinen Job gut. Und er hat, glaube ich, 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte schon studiert. Er geht um, ne, um zu stehlen, zu rauben, zu töten, zu verderben. Wenn er dich nicht töten kann, wird er versuchen, dir die Freude wegzunehmen oder wird es schlecht machen. Er wird alles versuchen, dir das wegzunehmen. Aber Jesus, ne, bringt uns ans Ziel und er ist bei uns. Das ist das, was wir wissen. Und eigentlich der letzte Punkt ist so eigentlich die Steigerung, ne, wo alles andere umschließt. Es ist der Weg des Lebens. Der Weg, dein Weg des Lebens. Und Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ne, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, das Zoe, dieses Leben, was nur Gott schenken kann. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, die Botschaft heute ist, lass dich auf diesen Weg mit Jesus ein, weil Jesus dieser Weg ist. Und Jesus dieses Zoe schenkt. Und zwei Aspekte sind mir wichtig hier. Das eine, es ist das Leben hier und jetzt. Es ist nicht nur irgendwann mal. Dieses Zoe wirkt sich jetzt aus. Es wirkt sich aus, wenn du in deinen Alltag hineingehst. In die Umstände, wo du dich bewegst. Aber du entscheidest, mit wem du in diesen Alltag hineingehst. Du entscheidest, ob du mit Jesus hineingehst. Oder ob du immer noch mit deinen Sorgen, Ängsten dadurch gehst. Und das andere ist, es ist natürlich auch der Weg, der ins ewige Leben mündet. Ja, wo wir jetzt den Weg ergriffen haben, wird es weitergehen, auch wenn wir sterben, weil Jesus uns zu uns bringt. Ja, mein Sohn hat mich immer gefragt, wenn Beerdigungen waren, was passiert mit denen? Oder was passiert, wenn wir sterben? Und sage ich immer, für die, die Jesus als Freund haben, kommt Jesus und holt dich ab. Gut, dann war natürlich die Frage, und die, die Jesus nicht kennen, dann sage ich, die holt jemand andere ab. Das ist so. Die, die bezeugt haben, wie Leute gestorben sind, da gibt es üble Beispiele, ne? Die sind von anderen abgeholt worden. Ich möchte, dass Jesus mich abholt. Und ich möchte jetzt auch hier und jetzt mit Jesus leben. Weil ich weiß, dieses Leben bringt Fruchten. Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Die Botschaft ist eigentlich ganz einfach und ich glaube, ich bin relativ zeitig. Ne? Mir ist wichtig, dass es ankommt. Jesus übersieht dich nicht. Ne? Egal, ob Menschen dich abgelehnt haben. Der David ist abgelehnt worden. Ne? Ist euch das bewusst? Jesus ist abgelehnt worden. Der kam in so einer blöden Patchwork-Familie zur Welt. Schlechteste Voraussetzung. Ne? Und irgendwann war sogar der Vater verschwunden. Weiß nicht, ob der gestorben war. Keine guten Voraussetzungen, ne? Als Sohn Gottes hier auf die Welt zu kommen. Auch bei einem David. Er war verachtet. Selbst der Goliath hat ihn verachtet. Stellt euch das vor. Zumindest der erste Riese hat ihn verachtet. Ne? Die anderen vier, oder ich weiß nicht, alle vier hat David nicht erschlagen. Ne? Fünf Riesen werden ja getötet in der Bibel. David hat den Anfang gemacht. Auch wir können diese Riesen erschlagen. Egal, ob dich Menschen verachten oder was du von dir denkst. Jesus sieht dich, sieht deine Situation. Und Jesus möchte mit dir diesen Weg gehen. Triff eine Entscheidung. Und lass dich auf diesen Weg des Abenteuers ein. Diesen Weg des Vertrauens, diesen Weg, der zum Ziel führt, der Leben bringt, der Freude bringt. Ich möchte am Schluss einfach mit uns beten. Und ihr könnt einfach diese Entscheidung treffen und sagen, ja, ich möchte. möchte neu Jesus, mit Jesus diesen Weg gehen, ihm nachfolgen. Und Jesus stellt sich zu dir, ne? So wie zu dem David. Nicht nur bei der Berufung. Jesus oder Gott hat sich immer zu David gestellt. In den ganzen Schlachten, in den Kämpfen. Selbst als er versagt hatte, ne? Absoluten Mist gebaut hat, hat Gott, weil David bereut, hat Gott ihm vergeben. Jesus, ich danke dir für deine wunderbare Liebe für uns. Ich danke dir, dass du möchtest, dass wir vorwärts kommen, dass wir ans Ziel kommen. Ja, du hast gute Gedanken über uns, dass es uns gut geht. Jesus, wir wollen ganz neu dir vertrauen und vertrauen lernen. Dich kämpfen lassen für unsere Situation. Und lernen, dich zu sehen in den schweren Umständen. Und wir danken dir, Jesus, dass du dieses Leben in uns entfaltest, dass du in uns die Dinge entfaltest, was du hineingelegt hast. Dass wir darin wachsen dürfen, dass wir uns darin entfalten dürfen. Danke auch, dass wir Fehler machen dürfen. Danke, dass du gnädig bist, dass du auf uns aufpasst. Herr, ich bitte dich auch um solche Menschen wie Samuel, die wirklich mit deinen Augen sehen, die nicht sehen, was vor Augen ist, sondern das Herz sehen. Macht uns zu solchen Menschen, die wirklich in der Begegnung auf das Herz schauen, nicht auf das Äußere. Ich danke dir, dass du es gut meinst, Jesus, dass du möchtest, dass wir fruchtbar sind, Frucht bringen. Herr, ich segne jeden Einzelnen hier, dass er wirklich Frucht bringt, dass egal wo er steht, dass du an ihm wirkst, dass es weitergeht, auch wenn es vielleicht eine Parkzeit ist, dass du einfach wirkst und zur Reife bringst. Ich danke dir, dass du auch zeigst, wann es losgeht. Vielleicht geht es bei einigen schon bald los, wo der Startschuss kommt. Danke, dass du mit uns gehst, dass wir keine Angst haben müssen, wenn der Startschuss kommt. Dass du bei uns bist. Du stehst zu dir, zu uns, zu jedem Einzelnen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Ja, dann zum Schluss möchten meine Frau und ich uns noch verabschieden. Ihr habt es ja vorhin in der Einladung gehört. Das war jetzt das letzte Mal, zumindest vor den Pfingstferien, dass wir hier sind. Wir werden also 3 Sonntage fehlen. Ich hoffe, ihr nehmt meinen Vater auch gut auf. Er wird 2-mal aushelfen. Hier dann übernächsten und überübernächsten Sonntag. Sonst wünsche ich euch einfach eine gesegnete Woche, gesegnete Zeit. Vielleicht nochmal für später noch ein paar Termine, dass ich es gesagt habe. Wir werden nochmal daran erinnern. An dem, ich glaube, der 24. Juni ist es, ne? Der letzte Sonntag im Juni werden wir brunchen hier zusammen, sonntags, 10 Uhr. Einfach so, ihr dürft gerne einladen. Ich denke, das ist so ein Termin, wo man gut jemand noch mitnehmen kann. Dann am 8. Juli wird Alain Veronika Moritz hier sein. Vielleicht auch schon mal, um es vorzumerken. Freue ich mich auch schon drauf. Gut, und die anderen Termine werden wir dann, wenn es soweit ist, nochmal drauf eingehen. Wir werden auch einmal im August, glaube ich, ist es, in der Prinzbachhütte zusammen grillen. 29. Juli, fast August. Nee,